Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder gemeinsam in die Welt der Finanzen und der Technologie eintauchen. An meiner Seite ist wie immer die wunderbare Laura. Hi Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Tim, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich bin schon richtig gespannt auf unsere Themen heute. Wir haben eine bunte Mischung dabei, von riesigen Wachstumsmärkten über ganz neue Arten des Investierens bis hin zu einigen harten Realitäten in der Industrie. Da ist wirklich alles dabei, was man auf dem Schirm haben muss.
Absolut. Und ich glaube, wir fangen heute mal mit einem richtigen Giganten an. Wir schauen nach Indien. Laura, wenn man über Wachstum spricht, kommt man momentan eigentlich kaum an Indien vorbei. Da wird ja oft von einem Konsumwunder gesprochen. Aber was steckt da eigentlich konkret dahinter? Ist das nur Hype oder passiert da wirklich etwas Grundlegendes?
Das ist definitiv kein bloßer Hype, Tim. Wir sehen hier gerade eine beispiellose wirtschaftliche Transformation. Ein wichtiger Punkt ist, dass Indien quasi die Rolle des globalen Wachstumsmotors übernimmt, während wir bei China sehen, dass das Wachstum dort strukturell und auch demografisch abkühlt. Der Kern der Sache ist die sogenannte demografische Dividende. Das klingt kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur, dass Indien eine extrem junge Bevölkerung hat. Das Medianalter liegt dort bei gerade einmal 28 Jahren. Stell dir das mal vor. Ein riesiges Reservoir an jungen Menschen, die in den Arbeitsmarkt drängen und natürlich auch konsumieren wollen.
28 Jahre, das ist ja Wahnsinn. Damit hat Indien natürlich einen riesigen Vorteil gegenüber vielen westlichen Ländern oder eben China. Aber wie kommen diese Menschen eigentlich dazu, wirklich zu konsumieren? Ich meine, viele leben dort ja immer noch in sehr einfachen Verhältnissen, richtig?
Genau da kommt das Spannende ins Spiel, die sogenannte digitale Brücke. Momentan haben nämlich etwa 30% der Bevölkerung, das sind ungefähr 440 Millionen Menschen, überhaupt keinen Internetzugang. Jetzt gibt es aber Akteure wie Reliance Jio, die extrem günstige Smartphones und preiswerte Datentarife anbieten. Das wirkt wie ein Katalysator. Sobald jemand online geht, passiert eine ganze Kaskade an Effekten. Die Leute bekommen seitdem plötzlich Zugang zu modernen Bankdienstleistungen, also Fintech, zum E-Commerce und natürlich zu digitaler Unterhaltung.
Moment, da musst du kurz anhalten. Du hast gerade das Wort Leapfrogging im Kopf gehabt, oder? Ich habe diesen Begriff neulich gelesen. Kannst du uns kurz erklären, was das für einen Einsteiger bedeutet?
Sehr gerne. Leapfrogging bedeutet eigentlich Überspringen. In Indien passiert gerade Folgendes. Die Menschen überspringen klassische Entwicklungsstufen, die wir im Westen über Jahrzehnte durchlaufen haben. Die hatten zum Beispiel kaum Festnetztelefone oder physische Bankfilialen in jedem Dorf. Stattdessen springen sie direkt in eine mobile, appgestützte Ökonomie. Das ist ein riesiger Vorteil, weil die Kosten für die Einführung dieser neuen Dienste dadurch drastisch sinken. Man muss keine teuren Gebäude bauen, wenn alles über das Smartphone läuft. Das schafft dann einen richtigen Zinseszinseffekt für das gesamte Bruttoinlandsprodukt.
Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Aber die Regierung macht da ja auch mit, oder? Ich habe gehört, dass dort massiv in Beton investiert wird, nicht nur in Bits und Bytes.
Ganz genau. Die physische Infrastruktur ist ebenso wichtig. Indien baut momentan etwa 10 Flughäfen pro Jahr. Das klingt erstmal nur nach Transport, aber es beschleunigt den Handel im gesamten Landesinneren enorm und macht die Lieferketten effizienter. Ja. Wer jetzt in die Infrastruktur investiert, positioniert sich am Anfang eines Jahrzehnts, in dem hunderte Millionen Menschen erstmals eine Kaufkraft von über 13 US-Dollar pro Tag erreichen werden. Das ist ein gewaltiger Hebel für den Binnenmarkt.
Okay, ich bin beeindruckt. Aber wir müssen natürlich auch die Kehrseite betrachten. Wo sind die Stolpersteine? Es kann ja nicht alles perfekt laufen in einem so riesigen Land.
Da hast du absolut recht. Es gibt drei große Risiken, die man im Auge behalten muss. Erstens die Bürokratie. Trotz aller Fortschritte ist Indien ein extrem komplexer Markt. Es gibt regional sehr unterschiedliche Regulierungen und eine hohe administrative Trägheit. Zweitens haben wir zwar die neuen Flughäfen, aber die sogenannte letzte Meile der Logistik in den ländlichen Gebieten bleibt eine riesige Herausforderung. Wenn das Paket am Flughafen ankommt, muss es ja trotzdem noch irgendwie zum Kunden im Dorf kommen. Und drittens gibt es natürlich das Währungsrisiko. Die Rupie schwankt und diese Volatilität gegenüber dem US-Dollar kann die realen Renditen für ausländische Investoren schmälern.
Verstehe. Also eine riesige Chance, aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Lass uns mal einen kompletten Themenwechsel wagen und in eine Richtung gehen, die fast schon wie Science Fiction klingt, aber eigentlich schon Realität ist. Es geht um sogenannte Prediction Markets, also Vorhersagemärkte. Laura, ich habe davon gehört, dass das eine ganz neue Art von Asset sein könnte. Was ist das eigentlich genau?
Das ist wirklich ein faszinierendes Thema, Tim. Im Grunde verwandeln Plattformen wie Polymarket oder Kalshi Information in eine handelbare Ware. Man wettet dort nicht einfach nur im klassischen Sinne, sondern man spekuliert auf die Wahrheit eines Ereignisses. In einer Welt voller Fake News und politischer Polarisierung werden solche Märkte plötzlich extrem wertvoll. Warum? Weil es hier finanzielle Anreize gibt, korrekt zu liegen. Wenn du Geld darauf setzt, dass ein bestimmtes Ergebnis eintritt, hast du einen echten Grund, die Informationen so präzise wie möglich zu analysieren.
Ah, ich glaube, ich verstehe. Das ist also quasi das Gegenteil von einer Meinungsumfrage. Bei einer Umfrage sagt man einfach, was man glaubt, aber bei diesen Märkten muss man seine Überzeugung mit Geld belegen.
Exakt. Man nennt das in der Finanzwelt Skin in the Game, also dass man selbst ein Risiko trägt. Deshalb liefern Prediction Markets oft präzisere Vorhersagen als traditionelle Umfragen. Interessant ist auch, wie sich die Nutzerbasis verschiebt. Früher hatten wir im Kryptobereich eher die Bitcoin-Pros, die immer nur nach dem nächsten extrem riskanten Shitcoin gesucht haben. Jetzt sehen wir datengesteuerte Spekulanten, die auf reale Ereignisse setzen. Das können Wahlen sein, Zinsentscheidungen der Zentralbanken oder geopolitische Events.
Ei? Das klingt für mich fast schon wie ein neues Werkzeug für Profis. Werden solche Märkte dann auch von großen Hedgefonds genutzt?
Absolut. Für Hedgefonds und politische Strategen ist das eine völlig neue Form der Informationsbeschaffung. Wenn diese Plattformen regulatorisch in den USA Fuß fassen, zum Beispiel über Kalshi, könnten sie zu zentralen Instrumenten für das Hedging von politischen Risiken werden. Zudem gibt es eine enorme Nutzerbindung durch die Gamifizierung. Weltgeschehnisse werden quasi spielerisch handelbar gemacht, was besonders eine junge und technikaffine Zielgruppe anzieht, die keine Lust auf klassische Finanzprodukte hat. Und das Spektrum ist fast unendlich. Von der US-Wahl bis hin zu einem einzelnen Tweet von Elon Musk kann alles ein Asset sein. Also?
Das klingt extrem spannend, aber ich wette mal wieder darauf, dass es hier auch Haken gibt. Was könnte dieses Modell zum Einsturz bringen?
Da gibt es tatsächlich ein paar kritische Punkte. Der größte Angstfaktor ist der regulatorische Hammer. Die SEC oder andere Aufsichtsbehörden könnten entscheiden, dass diese Märkte eigentlich nicht lizenziertes Glücksspiel sind und sie schlicht verbieten. Dann gibt es noch Liquiditätsrisiken. Bei sehr spezifischen Wetten kann es schwierig sein, seine Position schnell wieder zu schließen, ohne einen schlechten Preis zu akzeptieren. Das nennt man Slippage. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Manipulation. Wenn jemand mit extrem viel Kapital in den Markt geht, könnte er versuchen, die Marktmeinung künstlich zu beeinflussen, nur um andere in die Irre zu führen.
Okay, also auch hier gilt, hohe Chancen, aber man sollte vorsichtig sein. Lass uns jetzt mal zu einem Thema kommen, das leider weniger glanzvoll ist. Wir schauen uns die deutsche Industrie an, konkret Volkswagen. Ich habe gehört, dass VW in einer ziemlich schwierigen Lage ist, besonders wegen des Drucks aus China. Ist das wirklich so kritisch?
Ja, man kann fast sagen, dass sich Volkswagen in einer strategischen Zwickmühle befindet, die existenzbedrohend wirken kann. Über Jahre hinweg war VW massiv vom China-Geschäft abhängig, um die globale Profitabilität zu stützen. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Die chinesischen Autobauer sind nicht mehr nur lokale Konkurrenten. Sie drängen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in den Markt. Stell dir vor, es kommen dort pro Halbjahr über 500 neue Modelle auf den Markt.
500 Modelle in 6 Monaten? Das ist ja Wahnsinn. Da kann ein traditioneller Riese wie VW doch gar nicht mithalten, oder?
Genau das ist das Problem. Die chinesischen Hersteller sind schneller und oft technologisch überlegen, vor allem bei der Softwareintegration und den Batterien. Und sie exportieren diese aggressive Preisstrategie jetzt auch nach Europa. Wenn Firmen wie BYD oder Xiaomi den europäischen Markt mit günstigeren und technisch besseren Elektroautos fluten, verliert VW seinen Heimvorteil. Hinzu kommt, dass VW intern mit Softwareproblemen kämpft, was den Rollout neuer Modelle verzögert. Und dann ist da noch der Kostenapparat, hohe Fixkosten und ein mächtiger Betriebsrat machen es sehr schwierig, schnell auf die neue Marktrealität zu reagieren.
Das klingt wirklich nach einer harten Nuss. Gibt es denn überhaupt noch Hoffnung für den Wolfsburger Riesen? Was könnte das Ruder wieder herumreißen?
Es gibt ein paar Faktoren, die VW eine Atempause verschaffen könnten. Zum Beispiel könnten hohe EU-Schutzzölle auf chinesische Elektroautos helfen, den Markt vor einer totalen Flutung zu schützen. Außerdem versucht VW, strategische Partnerschaften einzugehen, zum Beispiel mit XPeng aus China, um den Technologierückstand schnell aufzuholen. Und man darf nicht vergessen, die Markenloyalität in Europa ist immer noch sehr hoch. Die Leute kaufen gerne ein Auto von einem Hersteller, den sie kennen. Das verhindert vermutlich einen abrupten Kollaps. Aber die Margenerosion im Kernmarkt Europa bleibt ein extrem hohes Risiko.
Das ist echt eine dramatische Entwicklung. Und wenn wir schon beim Thema Abhängigkeit und China sind, da gibt es noch einen weiteren Fall, der fast wie ein Lehrstück wirkt. Die Firma Varta, da ging es ja richtig schnell bergab, oder?
Oh ja, der Fall Varta ist wirklich ein Paradebeispiel für das sogenannte Klumpenrisiko. Für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, ein Klumpenrisiko bedeutet, dass man sich zu sehr auf einen einzigen Kunden oder eine einzige Einnahmequelle verlässt. In Vartas Fall war das Apple. Jahrelang waren sie der Hauptlieferant für die Batterien in den AirPods. Das war ein extrem profitables Geschäft. Aber es hatte eben diesen einen großen Haken, die totale Abhängigkeit von einem einzigen Tech-Giganten.
Und dann hat Apple irgendwann gesagt, sorry, wir suchen uns jemanden anderen.
Genau das ist passiert. Apple wechselt nun komplett zu chinesischen Konkurrenten, die entweder effizienter produzieren oder technologisch fortschrittlicher sind. Und weil Varta es nicht geschafft hat, sein Geschäftsmodell schnell genug zu diversifizieren oder bei den Kosten mit Asien mitzuhalten, kam es zur Insolvenzanmeldung. Die These hier ist klar: Traditionelle Batteriehersteller, die keine eigene Next-Gen-Technologie besitzen, wie zum Beispiel echte Feststoffbatterien, sind austauschbar. Wenn man nur als Zulieferer für Big Tech agiert und in einem Preiswettkampf gegen chinesische Giganten tritt, hat man kaum eine Chance, weil diese oft vertikal integriert sind. Also von der Lithiummine bis zur fertigen Zelle alles selbst kontrollieren.
Das ist echt hart. Gibt es für Varta überhaupt noch einen Ausweg oder ist das Licht am Ende des Tunnels schon aus?
Es gibt ein paar theoretische Szenarien. Ein strategischer Investor könnte die Firma retten, vielleicht sogar aus Gründen der nationalen Sicherheit oder um an bestimmte Technologien zu kommen. Oder es gäbe einen plötzlichen Durchbruch bei neuen Zelltypen, was das Unternehmen rehabilitieren könnte. Auch strengere Lieferkettengesetze in der EU könnten Apple theoretisch dazu zwingen, wieder mehr auf europäische Produzenten zu setzen. Aber im Moment sieht es eher düster aus, da der Zugang zu frischem Kapital durch die Insolvenz massiv erschwert wird. Ja?
Puh, das war jetzt ein ziemlich intensiver Block mit VW und Warta. Lassen wir uns zum Abschluss noch etwas Positiveres ansehen oder zumindest etwas Lösungsorientiertes. Es geht um Automatisierung und dieses Phänomen des Reshorings. Laura, kannst du uns erklären, was das Reshoring-Paradoxon ist?
Sehr gerne. Das Paradoxon sieht so aus: Viele Firmen wollen ihre Produktion aus Asien zurück in die USA oder nach Europa holen, also das sogenannte Reshoring. Aber sie stellen fest, dass sie es sich schlicht nicht leisten können, dort mit menschlicher Arbeit zu produzieren, weil die Lohnkosten viel zu hoch sind. Die Lösung für dieses Problem ist die sogenannte Dark Factory. Das klingt fast nach einem Horrorfilm, meint aber eigentlich nur Fabriken, die so vollautomatisiert sind, dass sie fast ohne Licht und Menschen auskommen können, weil Roboter alles erledigen.
Eine Fabrik im Dunkeln, das ist ja faszinierend. Wer profitiert denn in diesem Szenario am meisten? Sind das die Firmen, die die Roboterarme bauen?
Die Hardwarehersteller wie Fanuc oder Teradyne profitieren natürlich, aber der eigentliche Clou liegt in der Software. Es geht um sogenannte digitale Zwillinge. Bevor eine Fabrik physisch gebaut wird, wird sie komplett virtuell simuliert und optimiert. Ein tolles Beispiel ist Nvidia Omniverse. Das ist eine Plattform, mit der man den gesamten Produktionsfluss digital testen kann. Wer also die Hardware liefert und gleichzeitig die KI-Steuerungssoftware bereitstellt, profitiert von jedem einzelnen Dollar, der in den Aufbau lokaler Lieferketten fließt.
Das ergibt Sinn. Wenn es kein anderes Mittel gibt, wettbewerbsfähig zu bleiben, dann wird Automatisierung vom Luxus zur absoluten Notwendigkeit.
Exakt. Und das Ganze wird oft noch durch staatliche Förderprogramme für Industrie 4.0 unterstützt. Zudem lernen moderne Roboter heute durch Simulation, man nennt das Reinforcement Learning, viel schneller als früher, was ihren Einsatzbereich massiv erweitert. Aber auch hier gibt es natürlich Hürden. Die Initialkosten für so eine Dark Factory sind gigantisch. Die Integration verschiedener Robotersysteme in einen nahtlosen Workflow ist technisch extrem komplex und oft fehleranfällig. Und in Europa haben wir zudem sehr starke Gewerkschaften, die den vollständigen Ersatz von Menschen durch Maschinen natürlich blockieren könnten.
Wahnsinn, was für eine Reise das heute war. Wir sind gestartet mit dem digitalen Aufstieg Indiens über Prediction Markets und die Probleme der deutschen Auto- und Batterieindustrie bis hin zu den Fabriken der Zukunft gegangen. Laura, vielen Dank für deine Einblicke. Das hat mir wirklich geholfen, die Zusammenhänge besser zu verstehen.
Sehr gerne, Tim. Es hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Es ist echt spannend zu sehen, wie eng Technologie und Finanzen heutzutage miteinander verwoben sind. Ja.
Absolut. Und das war es für heute von uns. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Erkenntnisse mitnehmen. Bleibt neugierig und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI-unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt, von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.